herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich die IFBB-Bikini-Athletin Yasemin Gureci. Yasemin wird uns erzählen, wie sie ihren Alltag als erfolgreiche Athletin, Medizinerin und Mutter gestaltet, was es bedeutet, über Höhen und Tiefen zu gehen und dann letztendlich auf der Bühne zu stehen und eine ganz wunderbare Erfahrung fürs Leben zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Yasemin Gureci. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Heute bei mir zu Gast an einem wunderbaren, halb sonnigen, halb trüben Sonntagmorgen, 4. Advent. Yasemin Gureci, eine wunderbare Bikini-Athletin, IFBB-Athletin, NPC, die in diesem Jahr erfolgreich ihr Wettkampfdebüt gegeben hat. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch als Fan vom Podcast, was ich weiß. Hallo Yasemin.
Hallo Olaf, ich bin sehr gerne hier. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und habe ja auch immer vorher schon fleißig die Podcast-Folgen gehört und da viel mitgenommen und konnte mich auch in einigen Folgen so wiederfinden. Da freue ich mich ganz besonders.
Ich freue mich auch und ja, schön auch Athletinnen immer wieder zu Gast zu haben, auch von anderen Verbänden. Und natürlich kommt von mir jetzt als erste Frage, Wettkampfdebüt, Debütjahr, wie war's? Was war das für ein Gefühl, das erste Mal auf der Bühne zu stehen? Mal die Frage, und wie war es Backstage, bevor es hochging?
Ja, also es war auf jeden Fall wunderschön. Also ich bin ja völlig ohne Erwartungen da irgendwie rangegangen. Muss auch persönlich sagen, dass ich mir am Anfang auch eher gedacht habe, na, das mache ich jetzt einmal, so als vielleicht so eine Art Transformation, einmal mal gucken, was der Körper so schafft, in welcher Form er so sein kann maximal. Und aber der Moment, das ging eigentlich schon richtig, wie du gesagt hast, Backstage los. Einen Tag vorher hat man ja die erste Schicht vom Spraytan da bekommen und da waren schon die Männerathleten hinten und das war also unfassbar. Ich war in Ungarn, in Budapest, die Fit Parade war das. Das war auch ein Olympia-Qualifier, also eine riesen Show. Auch größer, als ich das eigentlich vielleicht gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Aber es war einfach total aufregend. Ne? Also hinten, du kommst da in so einen riesen, hinter so einen riesen Vorhang. Alles ist mit schwarzer Folie ausgelegt. Da sind dann waren 15 Protein-Kabinen, da wurden alle eingesprüht. Man hat dann so ein Päckchen bekommen mit so Schlappen, einer Haube. Und dann ging's los sozusagen mit der ersten Sprühschicht. Man hatte seine Athletennummer, wurde da abgeglichen und es war richtig aufregend, ne? Richtig schön und auch ein bisschen lustig, weil man soll dann natürlich schwarze Kleidung irgendwie mitnehmen wegen der ersten Farbschicht. Ich hatte dann aber auch irgendwie noch was Hellrosanes dabei. Das sind so diese Anfängersachen, glaube ich, das macht man dann einmal. Und dann war die erste Farbschicht drauf und hinten hat man schon gesehen, die haben sich schon, das waren dann die, da war die Männerklasse, da war die Classic Physik hinten schon, kurz bevor die auf die Bühne sind, haben sich aufgepumpt. Also dann in ihrer besten Form die Bodybuilder zu sehen, dann noch die letzte Schicht bekommen haben, sozusagen kurz vor dem Bühnenauftritt. Genau, das ging dann so los und dann der nächste Tag, danach sind wir nach Hause gefahren, der nächste Tag dann total aufregend. Ich war da schon total glücklich, als ich dann die ganzen Mädels gesehen habe mit ihren Bikinis und dem Schmuck und Make-up und Haaren und allem drum und dann. Ja, es war wirklich unbeschreiblich, muss man sagen. Ja, und dann habe ich auch gemerkt, also als ich dann auf der Bühne war, da steht man dann vor diesem Riesenpublikum und probiert dann seinen Eyewalk so gut abzuliefern, wie man kann. Das hat mir das einfach so gefallen. Ich war so glücklich und stolz, es bis dahin zu schaffen. Und und auch dieser ganze, ja, das ist ja schon auch eine Reise dahin. Es ist also jede Sekunde vom Cardio und das war es halt einfach alles wert. Ne? Das war definitiv dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ich will das immer wieder machen. Und ja, da ist es echt, da ist eine Leidenschaft auf jeden Fall entfacht, definitiv.
Ja, du hast es ja selber zunächst mal als Transformation bezeichnet. Aus unseren schönen, angenehmen Vorgesprächen weiß ich von dir, dass du so mit deiner eigenen körperlichen Performance, lass es mich jetzt mal so nennen, nicht so zufrieden warst, auch nach Schwangerschaft dann gesagt hast, nee, jetzt in Form kommen und ich meine, dann den Weg über den Wettkampf zu nehmen, ist natürlich die Königsdisziplin, ja. Das muss man auch mal sagen. Und wie lange hat denn bei dir insgesamt die Vorbereitung und der Weg dahin gedauert? Ich meine, wir unterteilen ja, das weiß ja der geneigte Hörer von Stronger Than You, auch immer hier in Aufbau- und Wettkampfphase. Wie lange war da der gesamte Zeitraum?
Also das war eigentlich, wie du sagst, es ist eine lange Geschichte. Also zur Vorgeschichte, ich bin halt vor 3 Jahren Mutter geworden und habe in der Schwangerschaft halt wirklich sehr, sehr viel zugenommen. Hatte einfach dann am Ende tatsächlich 23 Kilo zugenommen, was wirklich sehr viel ist. Und dann auch nach der Geburt und auch das erste Jahr tatsächlich hatte ich immer noch mindestens 12 Kilo noch zusätzlich. Und das war relativ viel. Also ich war schon, muss man auch, wenn man ehrlich ist, auch sagen, ich war schon leicht bis mittelübergewichtig, definitiv. Und war aber auch so unglücklich in meiner Haut, weil ich vor der Schwangerschaft eigentlich immer ganz normalgewichtig war, jetzt nie richtig trainiert habe, nicht sehr sportlich war, aber so ganz eine ganz normale Figur hatte, ne? So wie man das heute jetzt manchmal so als Skinny Fit bezeichnet, ne? Irgendwie keine Muskeln, aber jetzt auch nicht sehr viel Übergewicht. Und dann habe ich halt angefangen, okay, ich bin so unglücklich mit mir selbst und auch, ne, also als Mama, dass man halt einfach keine Zeit hat für sich, nichts sozusagen, was man so für sich selbst gemacht hat. Und habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet und dann angefangen zu trainieren und dann mit ganz klassischem Krafttraining tatsächlich. Und dann in dieser Phase sozusagen, wo dann ungefähr, ja, im ersten Jahr hatte ich dann diese Schwangerschaftskilos runter, also ganz langsam, habe aber dann gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, stärker zu werden und mich dann irgendwann auch damit beschäftigt, ne, wie baut man denn wirklich Muskelmasse auf, dann von diesem Prinzip von Progressive Overload, ne, also dass man sich mal wieder steigert mit Gewichten und Wiederholungen und den Grundübungen, das langsam sozusagen alles gelernt und genau, und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dann so selbst ungefähr 2 Jahre trainiert habe und schon irgendwie an einem Punkt angelangt war, wo ich mir selbst jetzt nichts mehr sozusagen beibringen konnte. Also das alles so ein bisschen als Autodidakt selbst gemacht. Und dann habe ich mich entschlossen, auf jeden Fall mal auf die Bühne zu gehen. Das war so der Punkt. Und dann habe ich tatsächlich erstmal mit einem Coaching-Team gestartet und wir haben dann zunächst weil ich immer noch ein bisschen zu viel quasi Fettmasse sozusagen hatte, erstmal ungefähr dreiviertel Jahr so eine Reduktionsdiät nochmal gemacht. Also gar kein Aufbau, aber darunter mit einem strukturierten Trainingsplan. Und zwar war das auch im Lockdown. Also ich habe unfassbar lange tatsächlich, glaube ich, 9 Monate gefühlt zu Hause trainiert. Und dann, haben wir von dieser Reduktionsphase, sind wir dann in den Aufbau gegangen. Der war aber relativ kurz gewesen. Der war ungefähr, ich glaube, 2 Monate, weil wir schon so ein bisschen da einen Wettkampf im Auge hatten im Oktober. Und dann bin ich in einer 16-Wochen-Vorbereitung gestartet sozusagen. Genau, also ich hatte eigentlich eine sehr lange Reduktionsphase, also so eine Cutting-Phase, dann ungefähr 2 Monate einen kurzen, sehr kurzen Aufbau, wo wir es aber geschafft haben, die Kalorien wieder hochzukurbeln. Und dann meine Vorbereitung war 16 Wochen, genau.
Ja. Ja, also ich denke, das ist auch so ein typischer Verlauf, ja, wie du ihn da schilderst. Und ich weiß von dir, dass du mit sehr erfahrenen, sehr erfolgreichen Coaches auch zusammenarbeitest, die, das ist ja das, was wir auch im Vorgespräch schon einmal hatten, die dir auch durch sehr harte Phasen durchgeholfen haben und letztendlich auch mit maßgeblich dafür waren, dass du wirklich dann auf der Bühne gestanden bist, ne? Ja, was ist das für eine Crew, die da hinter dir steht?
Ja, definitiv. Also genau, mein Coaching-Team, ist das Team Accomplish, also so wie Accomplishment sozusagen aus dem Englischen. Und sie sind aus Cork, aus Irland. Und das ist ein Pärchen, also es sind Freund und Freundin sozusagen, die zusammen coachen. Und die sind auch, das ist auch, finde ich, habe ich auch, glaube ich, noch nie so gesehen in der Fitnesswelt, das ist wirklich immer ein Team. Die sind eine Einheit sozusagen, ne? Also der Connor, der macht vor allem die Trainingspläne auch, hat selbst Sportwissenschaften studiert und Kate macht vor allem auch die Ernährungspläne und kümmert sich um die Ernährung und ein großer Fokus von dem Team ist einfach auch das Mindset, ne? Also dass man Athleten-Mindset etabliert, das ist eigentlich fast die Hauptpriorität, ne? Und auch haben sehr viel Detailfeedback, also wöchentlich bekommt man quasi ein Video Feedback zu seinem Check-in, also jede Woche gibt es ein Check-in und die haben definitiv dafür gesorgt, dass ich diesen Wettkampf überhaupt antreten konnte. Zwischenzeitlich sind in der Vorbereitung ist da so einiges passiert und habe ich auch eigentlich ungefähr 2 Wochen davor habe ich gedacht, nee, ich werde es nicht machen, ich werde es nicht schaffen, ich schaffe es einfach nicht. Und genau, und dann hat halt vor allem auch Kate dafür gesorgt, dass sie hat mich dann immer wieder hat sie mir Nachrichten geschrieben, gesagt, ich schaffe das und wir können das machen und einen Tag für den vor den nächsten. Und sie hat jetzt so fest an mich geglaubt, als ich selbst tatsächlich schon gesagt habe, ich kann das nicht machen. Und sie meinte so, doch, du schaffst es auf jeden Fall, wir machen das zusammen. Und sie hat dann dafür gesorgt, dass ich auf der Bühne stand und auch richtig glücklich mit der besten Form, die ich hätte haben können und mit dem besten Ergebnis soweit. Genau, also das ist definitiv, es ist ein riesen Anteil von meinen Coaches. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, ich glaube nicht, dass ich das alles so hätte schaffen können, definitiv nicht.
Ja, also ich denke auch und ich finde das sehr schön, dass die Coaches immer einen großen Anteil haben. Es gibt ja durchaus auch das geflügelte Wort, das trifft nicht auf jeden zu, erlebe ich aber leider immer wieder. Das ist auch jahrelange Coaching-Erfahrung und die ist nicht nur positiv. Gewinnen tun manche Athleten alleine, verlieren der Coach. Und das ist zum Beispiel eben auch für mich jetzt sehr, sehr wohltuend, da ich ja selber Wettkampf Coach bin, wenn auch jemand das so total wertschätzt, auch wie man durch die Zeit gebracht wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Definitiv, ja. Überhaupt nicht.
Das muss man auch mal sagen. Also viele meinen, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn sie das so hören. Das ist mitnichten der Fall. 20% der Coaches, vielleicht 25 sind so. Der Rest, der schmeißt die Sachen hin und sagt, du machst das jetzt so, wie ich es dir sage, dann hast du Erfolg und wenn du es nicht machst, hast du keinen, was per se auch erstmal richtig ist. Das ist auch eine Linie, die ein Coach fahren muss. Aber da bleibt, und ich weiß das aus von vielen Gästen, du musst nur mal reinhören, hier nochmal und auch an die Hörerinnen und Hörer, wer hier nichts über seine Coaches erzählt als Wettkampfathlet, der hat nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht, vielleicht erfolgreich, aber nicht immer nur gute Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich. Und nach meiner Meinung ist das eine Geschichte, die sehr viel mehr wert ist. Ja, die ist auch sehr viel mehr wert als eine Platzierung. Nur das wird immer vergessen.
Das ist wichtig. Ja. Das ist super wichtig. Auch das Vertrauen, ne? Man muss ja auch unfassbar vertrauen, vor allem wenn man wirklich eine Wettkampfvorbereitung macht, die letzten 3 Wochen, die sind ja auch überhaupt nicht mehr gesund, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und da gibt man ja seine ganze Gesundheit und alles wirklich in die Hände von fremden Leuten. Und die müssen dann sowohl sehr gebildet sein in dem Bereich, ne? Also da kann man nicht selbst einmal auf die Bühne gegangen sein und sagen, ich mach das jetzt. Ja, das sind ja Sachen, auch Elektrolytsteuerung, der Wasserhaushalt und auch die allgemeine Verfassung. Ne? Man geht da bis an die Grenzen und drüber, damit das so funktioniert, ne? Und man in diesem Zustand sozusagen, dieser Bühnenform dann auch sein kann. Und da muss man auch 100.000%ig vertrauen. Und ich auch in der Peak Week, ich habe da auch nichts hinterfragt, weil es ist einfach so, wenn man da nicht vertraut, dann wird das einfach nichts. Ne? Also das ist einfach so, man muss das einfach machen, wie es ist. Und klar, wenn man dann irgendwas hat, wo man drüber reden muss, dann redet man mit seinem Coach drüber. Aber wenn man dieses tiefe Vertrauen nicht hat, dann kann man, glaube ich, auch nicht erfolgreich sein. Und ich muss aber auch persönlich sagen, dass ich es sehr schade finde. Ich habe das auch immer wieder bei Social Media gesehen, wenn dann jemand auf der Bühne war und dann mit keinem Wort seinen Trainer erwähnt, dann denke ich auch immer, da ist irgendwas sehr seltsam gewesen. Ne? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ne, dann, dass man sich da bedankt, ohne seinen Trainer da zu erwähnen. Das finde ich auch schon tatsächlich seltsam.
Ja, ich meine, ich denke, da gibt es ja auch immer die Möglichkeit, das muss man natürlich auch erwähnen, dass das an beiden Seiten liegt. Ne? Es ist tatsächlich, kann auch natürlich der Trainer hier zwischenmenschlich nicht funktionieren, umgekehrt aber ganz, ganz genauso sein. Manche sehen diese Verbindung nach meiner Auffassung viel zu technisch und dazu ist sie dann auch nicht von Dauer geprägt. Da gibt es auch immer wieder Athleten, die ein Trainerhopping machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Athleten, die am längsten bei einem Trainer sind, die sind auch die erfolgreichsten. Weil man kennt sich erst nach einer Saison wirklich richtig. Ja, nach einer langen Zusammenarbeit. Der ist eingestellt, der kennt die Stellschrauben und vor allen Dingen wird der Trainer nach einer ersten Saison, sagen wir mal bei dir, wird deine Crew Team Accomplish eben auch einfach bei dir sehen, wo ist überhaupt das Potenzial bei Yasemin? Wie weit geht dieses Potenzial? Das kann der Trainer erst nach so einer Saison einschätzen. Und warum ist das so? Weil er einen ganz entscheidenden Faktor in der Wettkampfvorbereitung merkt, die er vorher nicht merken kann. Alles andere ist nämlich Pipifax drumherum. Das mal nach draußen gesagt. Wie schnell kommt meine Athletin oder mein Athlet in Form? Das ist der entscheidende Punkt, weil das wird den Unterschied ausmachen, ob ich mehrere erfolgreiche Saisons mit Steigerungen auch in den Wettkampfplatzierungen erreichen kann, ob ich mehr dort vollbringen kann, als es vielleicht in der Vorsaison möglich war, oder ob das schon so ziemlich das Limit in meinem Potenzial gewesen ist. Das bedeutet nicht, dass man dann aufhört oder aufhören sollte, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Das bedeutet nur, dass man sich dann darüber im Klaren ist, wie weit kann es wirklich gehen. Und dann hat man realistische Einschätzungen, wo ist überhaupt mein gesamter Horizont, wie weit ich in diesem Sport kommen kann. Und das ist das, was Athleten häufig selber überschätzen und vor allen Dingen auch ganz klar unterschätzen, wie lange es Zeit braucht, bis man dort wirklich auch die richtige Linie findet.
Ja, definitiv. Und auch individuelle Sachen. Zum Beispiel weiß ich bei mir in der Vorbereitung, immer wenn wir meine Kalorien reduziert haben, dann ist oft gar nichts passiert. Und wenn wir Cardio erhöht haben, auch immer nur 5 Minuten, dann habe ich pro Woche gefühlt halt ein halbes Kilo immer verloren. Also so, wie man sich das halt vorgestellt hat. Und das ist ja auch sehr individuell, ne? Also für die nächste Vorbereitung ist man da wirklich nochmal deutlich schlauer. Das kann natürlich auch an dem Stoffwechsel liegen. Da bin ich, glaube ich, auch einfach mit der Schilddrüse vorbelastet. Aber wir hatten auch zum Beispiel, das machen glaube ich auch nicht alle Teams, wir hatten Doppel-Check-Ins in der Vorbereitung. Das heißt, jeden Montag und jeden Donnerstag hatte ich ein Check-In. Und wenn von Montag bis Donnerstag das nicht in die richtige Richtung ging, wurde jedes Mal der Plan angepasst. Und das ist halt, ne, also die haben wirklich extrem viel Liebe zum Detail, zu Details auch. Und ich weiß auch von den beiden, die sind nach während dem Lockdown, als Irland quasi alles dicht gemacht hat, sind die ausgewandert. Die sind jetzt aktuell in Dubai. Und die sind dann auch wegen der Zeitverschiebung teilweise zu Zeiten aufgestanden. Irgendwie dann um 3 Uhr nachts und haben sich da irgendwelche Bilder angeguckt. Weil es einfach, weil die auch damit sehr viel Leidenschaft hinterstehen. Ne? Genau, und Kate ist zum Beispiel Wellness-Profi, ist jetzt dieses Jahr Wellness-Profi geworden in den Staaten. Mhm. Und ja, sind beide halt auch Athleten. Ich glaube, das hat auch nochmal... Die wissen ganz genau, wie man sich fühlt. Das hat, glaube ich, auch nochmal für mich. Ich fand das zum Beispiel irgendwie ganz schön. Wir waren auch teilweise in der gleichen Vorbereitung. Und der Trainer hat mir dann gesagt, mir geht's genauso, mir ist auch kalt und es ist so, wir müssen da jetzt durch, sozusagen. Ne? Und was halt mir Kate immer wieder gesagt hat, war, wenn du auf der Bühne stehst, das wird es alles wert gewesen sein. Du warst halt noch nie auf der Bühne, deswegen ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen hart teilweise. Und da muss ich auch sagen, da hat sie vollkommen recht, weil der Moment, wo man dann auf der Bühne steht, man ist so glücklich, man ist so in einer Einheit mit sich selbst, mit seinem Geist, der Seele, mit allem. Und jede Strapaze ist da völlig vergessen. Ne? Das ist einfach so ein schöner Moment in der Sekunde, ja.
Bei mir ist es immer so, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich weiß immer, wenn Wettkampf wieder losging, oder wusste ich immer, wenn Wettkampf wieder losging, wenn ich die Farbe gerochen habe. Ne?
Ja, die Farbe, ne? Das ist halt auch so schön, oder? Das ist einfach, das ist so ein Feeling, das ist richtig toll. Ja, wie man da angesprüht wird.
Genau, und der Leo von Expertan, der langjährige Freund von mir, ist auch schon zweimal hier im Podcast war, der steht dann immer da mit seinem Sprühteil, weil ich beantrage immer extra Tanning vom Meister. Das ist Grundvoraussetzung, das weiß er auch. Ja. Das heißt also, entweder ja oder seine Frau machen das bei mir und dann steht immer da und sprüht so. Ich so wieder, riecht nach Wettkampf, sagt er dann immer. Ich sage, ja, ist total geil. Ja. Und das kann man nur verstehen, wenn man so freaky wie wir in unserem Sport ist. Ja. Mal noch ein Wort zu dem, was deine Coaches da machen mit diesen Double-Check-Ins. Ich mache mit meinen Athletinnen und Athleten sogar in den Schlusswochen oder in den Wochen zwischen den Wettkämpfen mache ich tägliche Check-Ins. Tägliche. Ich will die täglich sehen. Die schicken mir täglich ein Video und dann wird sich das angeschaut. Weil ich habe gemerkt, dass hier ganz besonders dieses Thema individuelle Anpassung, wieder ein Euro ins Phrasenschwein von der lieben Susi, obwohl das ja keine Phrase ist mit den individuellen Anpassungen, dass das eine ganz besondere Rolle spielt. Nochmal bei so speziellen Athleten, die einfach einen ganz anderen Stoffwechsel haben, auch eine andere Vorgeschichte, wie Jojo Prinz, da spielte das nochmal eine Rolle. Dann auch ein sehr erfahrener Athlet aus diesem Jahr, der Tobi Rehage, The Warrior, wie ich ihn nenne, bei dem war es halt auch so, ja, ein ganz erfahrener Athlet, wir arbeiten seit jetzt über einem Jahr zusammen, der auch schon einiges davor gewonnen hatte, bevor wir uns kannten, und einfach nochmal ein richtig hartes Bühnencomeback auch feiern wollte. Und bei ihm mussten wir auch komplett umstellen, weil er auf so einer Schiene war, weniger, ja, und ist aber auch zum Schluss nicht mit dieser Ultra-Härte und dieser Fülle gekommen. Und dann haben wir einfach gesagt, nee, wir essen jetzt mal mehr. Der hat ein paar Mal zu mir gesagt, zwischenrein nach diesen ganzen Check-ins, du bist ja verrückt, jetzt bist du vollkommen übergeschnappt.
Ja.
Sagt er dann zu mir. Aber ich
mach's. Da kommt das Vertrauen, da kommt das Vertrauen ins Spiel.
Ja. Mhm. Ich mach's. Und er musste dann eben auch mal diesen ganz bitteren Weg gehen, der hart war, aber sich völlig gelohnt hat, wo er dann auch in Österreich gewonnen hat. Ja. Dass ich gesagt habe, pass auf, wir gehen voll rauf vorher, aber wir machen einfach ein ganz hartes Entladen mit 10 Tagen vorher, weil ich will, dass wir 100% beim Weigh-In mit dem Gewicht dastehen, was wir brauchen, ja. Und so ist es dann eben auch am Ende gewesen. Und das geht nur mit dieser täglichen Kontrolle. Ich habe täglichen Formcheck, tägliches Posing bekommen von allen Athleten in dieser unmittelbaren Wettkampfphase. Es war irrsinnige Arbeit für mich, irrsinniger Aufwand, ja, neben dem normalen Tagesgeschäft. Aber das hat sich wirklich ausgezahlt, ja. Und es gibt nicht diesen Excel-Fahrplan, den gibt es nicht, dann wird's nichts. Merke ich auch da, wo einfach auch zu viele Athleten sind, sehe ich auch immer wieder. Ja. Und deshalb da auch nochmal mein Appell an alle Athletinnen und Athleten, gebt euren Trainern auch die Zeit und die Möglichkeit, euch richtig kennenzulernen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, und eine gute Saison und dann beim selben Trainer geblieben, wenn man sich versteht, wird meistens noch eine noch bessere nach sich ziehen. Auch ein Erfahrungswert.
Ja. Definitiv.
Ja.
Man lernt da nochmal viel. Ich glaube auch zwischen Shows lernt man auch nochmal viel. Ich hatte dann initial eigentlich auch geplant, nochmal quasi nach Rumänien, noch die zweite Show zu machen. Ja. Aber da hat dann der Körper einfach nicht mehr mitgemacht. Ne? Der war dann schon, es war einfach eine lange Vorbereitung, auch mit den Sachen, die dazwischen gekommen sind, wo dann am Ende einfach die Kapazität einfach erschöpft war. Also sowohl mental, glaube ich, auch im Endeffekt. Genau, aber ja, das, man hat da auf jeden Fall auch viel draus gelernt. Und genau, das ist definitiv.
Ja, es ist aber für das erste Jahr ist es eigentlich auch, es ist generell in Ordnung, aber für das erste Jahr sowieso, wenn man in Anführungszeichen nur einen Wettkampf macht und den möglichst gut. Ich bin sowieso immer der Meinung, dass man auch da gucken muss, über was für ein individuelles Potenzial verfüge ich. Ja, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Jemand hat beispielsweise eine enorme Wettkampfhärte für einen Wettkampf. Andere steigern sich von Wettkampf zu Wettkampf. Das kommt auch immer wieder. Ja, aber bei mir ist es in den letzten Jahren beispielsweise so, Jasmin, dass der Dampf beziehungsweise das Benzin im Tank immer nur für einen gereicht hat. Ja, für die absolute Topform, weil ich einfach selber auch gefühlt habe, ich bin physisch nicht in der Lage, mehrere Wettkämpfe hintereinander auf einer harten Diät zu fahren. Das hat aber auch was mit meinem Alltag zu tun und mit dem, was ich sonst noch mache. Und insofern finde ich das auch völlig richtig, dem nachgegangen zu sein, wie du es gemacht hast und auch zu sagen, ja, klar, vielleicht, und guck mal, nächste Saison werden es vielleicht 3. Das muss man auch mal sehen, mit besonderer Unterstützung, aber dazu kommen wir ja noch. Dazu kommen wir ja später
genau.
noch.
Ja. Also was ich definitiv, was ich so ein bisschen in mir habe, deswegen wollte ich auch unbedingt gerne nochmal auf die Bühne, war, dass ich halt auch sehr aufgeregt war auf der Bühne. Ne? Mhm. Also ich war zwar sehr glücklich, und das andere Problem war, ich bin in 3 Klassen angetreten. Also das war Novice, True Novice und meine Klasse, das war Klasse D von meiner Größe. Ich bin 1,65 groß. Mhm. Und diese erste Klasse, weil das halt ja auch durch Corona viele Wettkämpfe gab, die abgesagt wurden, die war unfassbar voll. Da waren wir, glaube ich, wir waren 25 Mädels auf der Bühne. Und
das waren die Newcomer, ne?
Ja, angeblich, aber das waren halt Leute, die halt in der IFBB Elite halt schon Pro-Karten hatten, dann zur NPC den Verband gewechselt haben. Und dann haben die natürlich, da steht man da mit Leuten auf der Bühne, mit Weltmeistern und neben einem, man macht das zum ersten Mal und denkt, jetzt bin ich in der Novice-Klasse. So, das war schon speziell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war ich auch unvorbereitet und auch so mental, ne? Also, und dann glaube ich halt, dass dann mein Eyewalk, also meine Präsentation, Da war auf jeden Fall, das war so 60%, würde ich sagen, von dem, was ich konnte. Und das hatte ich so sehr in mir drin. Also mir hat das so gefallen. Ich war mit meiner Form super zufrieden. Ich war also wirklich, die wollen ja auch immer sehr, sehr, sehr viel Definition in der NPC haben. Also man muss da wirklich, da darf wirklich kein, gefühlt kein Gramm Fett mehr irgendwo sein. Tatsächlich nicht. Und da war ich zufrieden. Das war, glaube ich, so das, was halt ging. Und die Muskulatur, die hat noch Schwächen an verschiedenen Stellen, also Schulter. Und die Beine definitiv, also eigentlich die kompletten Beine, da ist jetzt auch keine Muskelgruppe, die zu wenig ist, sondern eigentlich die ganzen gesamten Beine, die sind so ausgeglichen, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Und der Eyewalk war so, wo ich mir gedacht habe, ja gut, das hätte ich besser machen können. Und das hatte ich so in mir und dann wollte ich halt unbedingt eigentlich gerne nochmal auf die Bühne und hatte dann auch ein paar Wochen danach noch so ein bisschen damit zu knabbern, dass ich mir gedacht habe, ich habe halt nicht ganz alles zeigen können, was ich eigentlich konnte. Und das war so auch so ein kleiner Punkt, aber da bin ich jetzt umso mehr, freue ich mich auf die nächste Saison mit halt auch ein bisschen mehr Ruhe einfach, ne? Dass man halt weiß, was auf einen zukommt. Und ich glaube, dass man da einfach mehr in sich ruhen kann davor und auch dann hoffentlich alles zeigen kann, was man so kann, ne? Und genau, ja. Weil, also was ich weiß, was ich vorher nicht wusste, ist, wie fühle ich mich auf der Bühne? Und ich war so glücklich, das ist halt auch ein Wunder, einmal, dass man da stand, die Quarterturns gemacht hat, wie man sich das vorher angeguckt hat, man hat sich die Olympia angeguckt, wie die Mädels da verglichen wurden. Auf einmal steht man da selbst auf der Bühne, wird verglichen und hat da unten ein Jurypanel sitzen, das war schon einfach richtig toll, ne? Es hat Spaß gemacht, aber ne, man hat halt zitternde Beine gehabt, solche Sachen, ne? Das hoffe ich,
dass das nächste das Mal... Das kenne ich auch von meinen Athletinnen. Ich habe zwei habe ich ja von der Bühne runtergehoben dann nach dem Auftritt.
Ach Wahnsinn.
Also, ja. Weil sie sonst die Treppen dann nicht mehr geschafft hatten, weil die Beine so gezittert haben, die waren so aufgeregt und dann ist noch das Adrenalin da. Aber dann, wenn du runtergehst, dann nicht mehr. Also das sind so Dinge, so ein sag ich mal, Mindestmaß an Aufregung ist gut, das bleibt auch, aber es legt sich dann, weil man entwickelt schon auch für bestimmte Sachen eine gewisse Coolness, ja, weil man auch weiß, wie die Abläufe sind, das hast du völlig richtig gesagt, wobei man von Wettkampf zu Wettkampf schon die eine oder andere Überraschung erleben kann, da muss man sich eine gewisse Resilienz auch, was die Bedingungen von Land zu Land angeht, dann auch zulegen. Und natürlich, du hast es angesprochen, die Präsentation in keiner Klasse so entscheidend in der Wertung wie in der Bikini-Klasse. Ja, und das ist natürlich ein Bereich, wo ich jetzt mal sagen möchte, ich sehe das ja auch bei den Athletinnen, die ich betreue, da gibt's offensichtlich, wenn auch dann am Ende nur minimal, aber immer noch Luft nach oben. Da gibt's immer noch Luft nach oben und
auf jeden Fall.
Da kann man das immer noch besser machen. Ich meine, gut, am Ende des Tages, wir haben es oft gesagt hier im Podcast, muss man sich auch darüber im Klaren sein, Jasmin, wir haben hier einen Schönheitscontest. Ja, und da ist entscheidend, wer sich am besten präsentiert.
Klar, und es ist auch nicht nur ein Schönheitscontest, es ist eine Show.
Ja.
Du sollst eine Show abliefern und du musst auch ein bisschen individuell sein. Das habe ich halt auch gemerkt, ne? Also wenn man danach den Tag später, da waren die Pros dran, da war die Pro-Show. Und also es war erstmal unfassbar schön, sich anzugucken. Und die sind da wie die Feen drüber geschwebt und jeder Walk war anders. Ne? Jeder hatte so ein bisschen was Eigenes mit dabei und ich glaube, das ist auch was gemacht werden muss. Und man muss auch die Leute unterhalten. Es geht nicht darum, einfach nur ne, die Muskeln zu präsentieren, sondern das ist immer das Gesamtpaket. Man wird ja tatsächlich auch für Make-up, Haare und so weiter, da wird man auch bewertet, ne? Sogar fürs Gesicht das fließt alles mit ein, ne? Deswegen, damit war ich mit allen Sachen sehr zufrieden, aber wie gesagt, es ist eine Show und man muss da wirklich auch was abliefern.
So ist es.
Man muss auch in der Off-Season üben, ne? Das ist auch noch der nächste Punkt. Man muss einfach dranbleiben, auch jetzt noch, auch wenn man sich vielleicht mit der Form jetzt nicht so wohl fühlt wie in der Vorbereitung. Das ist egal, weil je öfter man das vorbereitet, die meisten, also ich zumindest, war immer sehr steif am Anfang und das ist halt was man verliert mit genug Vorbereitung.
Also ich muss eben einfach auch sagen, dass dann weiß man, worauf es ankommt nach dem ersten Wettkampf und dass man dann schon sehr viel früher und sehr viel besser und stärker ans Feintuning geht und diese Sachen in der Präsentation beim Männer-Bodybuilding ist es ja das typische Posing. Viele Männer unterschätzen auch das noch. Die sagen ja, ich fange so 4 Wochen vorher mit Posing an.
Oh Gott.
Ist nicht. Ich habe Ich habe zum Beispiel vor meinem letzten Bühnengang am 10.7. diesen Jahres habe ich sehr viel früher damit begonnen. Ich hatte ja sehr, sehr zeitig den Nicolas Rojas, einen unserer besten Poser, für mich der beste überhaupt im Verband, da mir in die Ecke geholt. Besseren gab es auch nicht, was die Formchecks anging. Und mal so ganz am Rande für die, die denken, dass ich da immer super cool bin. Ich habe auch 10 Tage vorm Wettkampf den Nico gefragt, was meinst du, bin ich überhaupt konkurrenzfähig? Ich sehe hier völlig aus wie ein Beutel Schlachtabfälle. Ich sage, das wird ja überhaupt nichts. Ja, ich
hätte mich ja, immer wieder... Macht man diese Brille auf, ne? Diese Prep-Brille irgendwie.
In den Videos gesehen und der Nico hat dann immer zu mir gesagt, man, bleib cool, du bist absolut konkurrenzfähig. Und der hat dann immer zu mir gesagt, aber ich würde noch das und das. Und da habe ich dann gesagt, nee. Wenn so zwei Coaches unter sich sind, die sich gegenseitig coachen, da habe ich dann gesagt, nee, wenn ich jetzt weniger esse, sage ich, da falle ich garantiert zusammen, aber nicht nur optisch, sondern eben auch was die Leistung angeht. Und der hat mich dann durch das Posing auch einfach gut durchgeführt, hat mich auch immer wieder bestärkt, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, du schau mal, ich finde besser, wenn ich bei der Frontpose zum Beispiel das Bein nicht ausstelle, weil einfach bei mir durch meine breitere Taille, das sind so Sachen, so Beobachtungen, die du erst nach Jahren an dir feststellst, wirkt es eigentlich so im X-Frame, den sollen ja die Männer haben, das weißt du ja, Yasemin, wirkt es besser, wenn die Beine zusammenstehen und ich den Quadrizeps richtig nach außen bringen kann. Da haben wir das probiert und der hat jede Idee von mir mit integriert, hat aber auch sofort gesagt, wenn es nicht läuft. Also beispielsweise haben wir hochintensiv nicht an der Posing-Routine gearbeitet, sondern an den Symmetrierunden. Da war meine größte Schwäche. Ja, also das begann
bei den Grundposen.
Genau. Ja. Und in der Symmetrierunde, anstatt wirklich nach vorn zu gucken und nicht ins Publikum, weil in der Symmetrierunde guckst du eben, wenn du seitlich stehst, in der Seitenansicht, guckst du eben geradeaus. Das war zum Beispiel ein so ein Ding. Das sagt er, das darf dir nicht passieren. Er sagt auch, du drehst zu lange. Für was brauchst du 3 Zwischenschritte, um dich nur um 45 Grad zu drehen, wenn du das auf deiner Ferse machen kannst? Simple Dinge, die dann aber auf der Bühne mega elegant rüberkamen. Ja,
total, und diese Drehungen gerade, ne, die sind so viel wert.
Genau, und ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ja. Und da kommt dann eben auch der Faktor zum Tragen, was du gesagt hast. Das ist eine Show. Und bei einer Show gehört es eben auch einfach dazu, dass du sicher bist. Hast du eine gute Form und hast du ein gutes Posing, kannst du eine gute Show machen, weil du sicher bist. Punkt.
Ja.
Und ich kenne das auch anders. Ich habe ja da auch schon Lehrgeld gezahlt und bin ja mal mit einer mega schlechten Form auch hochgegangen, wo ich wirklich auch völlig zu Unrecht in ein Finale gekommen bin und bin da Fünfter geworden und habe dann am Ende auch gedacht, großer Gott, mit der Präsentation und mit der Form müsstest du dich eigentlich entschuldigen. Ja, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das passiert mir nicht nochmal. Ja, und das muss besser werden. Das ist auch so ein Antrieb, wo man dann sagt, völlig unabhängig von jedweder Platzierung, die man dann erreichen kann oder am Ende dann auch erreicht hat, das sollte immer das beste Paket sein, was man abliefert.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass man das auch ausstrahlt. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht fertig ist oder irgendwie was besser hätte sein können oder man vielleicht mit dem Bikini unzufrieden ist, mit den Haaren, mit irgendwas, mit dem Make-up, dann man wird es ausstrahlen. Ne? Und ich glaube, dass es auch ein wichtiger Punkt ist. Und das macht sehr viel aus, ne? Also wenn man da auf die Bühne geht und das denkt, nee, ich fühle mich gut und also jetzt, man kann jetzt nicht sagen, man gewinnt jetzt diese Show, ne? Aber so, man gewinnt seine eigene Show sozusagen für sich selbst, ne? Dass man halt sagt, nee, das ist das Beste, was du hättest machen können, ich bin zufrieden. Ich glaube, dass man das auch sehr ausstrahlt. Und ich muss auch sagen, dieses persönliche Posing, das war auch sicherlich einer der Fehler, die ich gemacht habe. Ich hatte vor allem vorher Online-Posing. Und über wirklich mehrere Monate und ganz am Ende erst habe ich mir gedacht, nee, ich brauche jemanden, der wirklich sich mit mir das anguckt, der mich nochmal korrigiert. Und habe dann die, wohnt bei mir hier auch nicht so weit weg, die Lisa Maiswinkel, die ist auch Wellness Pro in der NBC IFBB. Und dann hatte ich mit ihr eine Posingstunde nochmal kurz davor und das hat mir so unfassbar viel gebracht. Ne? Also das ist, finde ich auch, also wenn man kann, immer unbedingt persönlich, das ist einfach ein Riesenunterschied.
Ja. Ja, also ich denke, das ist einfach auch der Bereich, wo dann die meisten Reserven noch liegen, wenn man eine 100% gute Form auch bringt, wenn man bringen kann, wenn man sich auch verbessern kann, aber eben auch, wenn die Form einfach gleichbleibend gut ist, auch an etwas zu arbeiten, irgendwo ist ja das Ende der Fahnenstange dann auch mal erreicht bei jedem. Da geht eben nicht noch mehr, vor allen Dingen will auch nicht noch mehr von der Jury gesehen werden. Das ist ja auch ganz oder weniger, je nachdem. Und das ist ja auch einfach ganz oft der Fall. Ja, du als Jasmin, als Medizinerin, als Ärztin, wie ordnest du Bodybuilding und Fitnesssport auf der Wettkampfebene? Du hattest es vorhin ja schon mal angedeutet mit den letzten 2 bis 3 Wochen. Wie ordnest du es im Bereich Gesundheit ein? Oder sagst du auch so wie ich, naja, Leistungssport beginnt da, wo es aufgehört hat, gesund zu sein?
Das glaube ich, dass ich tatsächlich genauso wie du, da hast du auch in einem anderen Podcast mal gesagt, man muss es auch betonen, dass es nicht gesund ist, und das ist auch einfach der Fall. Ich muss sagen, dass ich generell, also diesen Lebensstil, ne, also gesund essen, viel essen, das, was man ja auch im Aufbau macht, und regelmäßige Mahlzeiten, auf den Flüssigkeithaushalt achten, auf den Natriumhaushalt achten mit seinem Salz, ne, und auch dieses Krafttraining, das ist gut für die Knochen, das ist gut für die Muskeln, das ist einfach sehr gesund. Ich habe zum Beispiel selbst immer chronische Rückenschmerzen gehabt, schon seit der Kindheit, und seit ich halt diesen Kraftsport mache, habe ich keinen einzigen Tag mehr im Leben Rückenschmerzen gehabt. Und genauso mit den Kopfschmerzen. Ich hatte immer so einen Spannungskopfschmerz und habe, als ich dann wirklich angefangen habe, mir das aufzuschreiben mit dem Trinken, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich anscheinend in stressigen Phasen nie genug getrunken habe und deswegen Kopfschmerzen hatte. Ich habe jahrelang Kopfschmerzen gehabt. Ich hatte dann nie wieder Kopfschmerzen. Ich glaube, dass es schon sehr gesund ist, bis man, wie gesagt, bis man oft in diese letzte, das Film ist auch für jeden unterschiedlich, die letzten 4 Wochen, die waren definitiv sehr hart. Ich habe das dann auch an so Sachen gemerkt, das vegetative Nervensystem fährt runter. Also mein Puls ist zum Beispiel langsamer geworden. Mein Blutdruck, das sagen die Athleten immer, der Pump wird schlechter. Ja, warum wird der Pump schlechter? Weil man nicht mehr genug Blutdruck aufbaut irgendwo im Endeffekt, weil einfach alles so ein bisschen heruntergefahren ist und einem ist halt kalt, das ist ganz normal, das gehört dazu. Das sind so Sachen, aber das muss man wissen. Man weiß ja im Idealfall, sonst sollte man das nicht machen, dass das ein Leistungssport ist, dass das ja auch eine absolute Eliteform ist, in der man ist, und dass es nicht weder haltbar ist noch gesund. Das muss man auf jeden Fall wissen. Und ich glaube schon, dass man diese Wettkampfvorbereitung auch nur machen sollte, wenn man gesund ist. Das ist auch, finde ich, super wichtig. Man sollte da keine chronischen Erkrankungen haben, sich auch vor dem Wettkampf einmal ein Blutbild machen lassen, einmal durchchecken lassen. Und dann muss man auch im Wettkampf ein bisschen auf den Körper hören. Ich hatte zum Beispiel auch so eine Episode, da bin ich einmal unterzuckert beim Cardio. Das sind so Sachen, da muss man dann trotzdem auf den Körper hören, gucken, wie reagiere ich, und das natürlich auch alles vorsichtig machen. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar für meinen Körper, was der alles so schafft. Man ist so, ich bin da auch wirklich dankbar und glücklich, dass man, was man dem alles so zumutet und wie gut er das doch weggesteckt hat. Und genau, da muss man halt einfach auch ein bisschen detailliert gucken, kann man das machen, kann man das nicht machen. Aber ich glaube, das muss man einfach wissen, dass das jetzt nicht gesund ist, zumindest in den letzten Wochen.
Also ich habe ja in jeder Vorbereitung bei mir selber, natürlich mit den Athleten sowieso, aber da sind es ja, wenn man mehrere Athleten über Jahre hat, dann sind das ja nahezu empirische Daten, die man da erfasst. Bei einem selber ist das ja nochmal etwas anderes, aber ich habe in harten Vorbereitungen auch immer ganz besondere Erkenntnisse gewonnen, wie unterschiedlich der Körper, wenn er so am Anschlag ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, wie er reagiert. Ja? Und zum Beispiel die wichtigsten Erkenntnisse, die beiden wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten 2 Jahren waren 2. Früher laden und früher aufhören zu trainieren. Das waren so die ich hatte. Ja, bin sonst immer so bis einen Tag vorher und laden ja am letzten Tag. Und dann habe ich aber irgendwie die Erfahrung gemacht, dass das aus dem Zufall entstanden, gerade beim letzten Mal. Ich bin ziemlich am Limit gewesen, weil ich tatsächlich auch Hunger hatte. Ich war in meiner tiefsten Phase in der letzten Vorbereitung runter auf 2450 Kalorien. Das essen viele ja nicht mal so normal.
Ach Olaf, wenn ich das so höre, das darfst du dir gar nicht erzählen.
Ja, und das
esse ich jetzt gerade im Aufbau und bin da sehr glücklich mit, wenn ich mir vorstelle mit so diesen Kalorien. Aber du brauchst es anscheinend, es ist halt so.
Ja, und da ich meine, es hängt natürlich auch mit dem Körpergewicht zusammen. Ich hatte ja angepeilt, um die 80 raufzugehen auf die Bühne, und grundsätzlich braucht man da auch mehr. um nicht noch wirklich zusätzlich dann Muskel zu verbrennen. Und dann war ich in meiner Schlusswoche. Wer Stronger When You Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich dieses Wort Peak Week hasse wie die Pest, weil das einfach nichts von dem wiedergibt, was da wirklich passiert. Und die Idee in der Schlusswoche bei mir war, wie 2 Jahre zuvor, ich gehe donnerstags mit dem Salz raus und beginne Donnerstagnacht, also in der Nacht vom Freitag, vom Donnerstag auf den Freitag zu laden, weil Samstag.
Und wann war dein Wettkampf?
Der Wettkampf war Samstag, 10.7. Mhm. So, und jetzt war es aber so, dass ich wirklich am Limit gegangen bin. Das vegetative Nervensystem, wie du sagst, war runtergefahren, Puls war niedrig, Frieren, das Thema habe ich immer nie gehabt, aber ich habe es in anderen Bereichen gemerkt. Ich war unsagbar müde, ich war schwach, auch im Training, aber richtig schwach, und bin an dem Mittwoch in der Schlusswoche um 9 Uhr ins Bett gegangen. Dann rege ich immer so kurz vor 10, viertel vor 10. Und ich war aber so kaputt und war so hungrig, dass ich sage, komm, geh schlafen. Da überbrückst du das. Da kommst du auf die blödesten Ideen. Ja. Und dazu gehört eben dann, dass man sagt, man geht lieber früher hungrig ins Bett, weil man sich dann aufs Frühstück freut und kann dann mal früher frühstücken gegebenenfalls. Irgendwelchen Blödsinn macht man da ja immer, der zwar am Ende schon noch gesund ist, aber irgendwie auch unlogisch. Aber die Ratio hakt ja aus da. Das weiß man ja auch manchmal.
Total, ja.
Ja. Und ich bin eine Stunde später aufgewacht, hatte so einen extremen Hunger, und dann bin ich runter in den Keller gegangen. Ich habe mein Ladewerkzeug immer im Keller gehabt, immer, weil damit ich nicht Gefahr laufe, oben schon zu naschen. Ich bin da sehr gefährdet dafür, und alles, was in der Wohnung ist, das wird vernichtet. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, bin in den Keller und habe mir 300 Gramm Schokoreiswaffeln geholt und habe die gegessen. Das war so 22.30 Uhr. Hab dann gedacht, ja, okay, war auch schon so ein bisschen drin bei mir, jetzt ist es egal, ich brauche das jetzt, weil mein Kreislauf war am runterfahren, und ich habe echt gemerkt, wenn ich jetzt nicht esse, dann wird's nicht gut, dann klatscht irgendwas zusammen, so habe ich es immer für mich gesagt. Hab dann super geschlafen, bin morgens aufgewacht, sah aus wie abgezogen, schon an dem Donnerstagmorgen, hab dann die Kohlenhydrate ausgerechnet, die ich schon vorgeladen hatte, und dann die restlichen, die ich für den Donnerstag hatte, schön verteilt. Und dazu nochmal etwas mehr Eiweiß gegessen. Also völlig anders, als es geplant war. Bin dann am Freitag auf der Zugfahrt zum Wettkampfort richtig reingegangen mit meinem gesamten Ladekonzept. Und hatte am Samstag die beste Form meines Lebens.
Hast du Freitag auch noch geladen?
Ja, komplett auf der Zugfahrt. Ja. Und war dann, Freitag war ich irgendwie mit 800 Gramm Carbs drin, und das hat es dann auch gemacht. Ich habe dann dafür aber am Samstag, am Wettkampftag, nicht mehr viel gegessen. Ja. Gab es ein paar Cookies kurz vorm Wettkampf, und ich war so prall und voll tatsächlich, dass ich minimalstes Pumptraining brauchte, das eigentlich Posing ausgereicht hat. Mhm. Ja. Und da sieht man, dass auch so ein Konzept, das will ich auch damit sagen, nie starr ist und auch situativ entschieden werden muss einfach. Ja, und
total. Also wir haben auch viel früher geladen zum Beispiel.
Ja.
2 Tage vorher waren wir schon durch. Das ist, glaube ich, so individuell, ne?
Ja, aber früher zu laden ist generell das Bessere. Die meisten laden viel zu spät, weil die Carbs kommen 24 Stunden vorher nicht an. Wie soll denn das gehen? Du bist auf Carb-Reduktion, genau. Dein Körper kennt das. Wie sollen die ankommen? Wie soll denn der Körper auf einmal klarkommen, wenn du erstens so viel an einem Tag lädst? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, die brauchen auch einfach ihre Zeit, bis sie da sind. Das kannst du als Medizinerin ja ohnehin nochmal bestätigen.
Auf jeden Fall. Und gerade bei den Mädels in der Bikini-Klasse mit der Taille, das ist mit dem Laden dann auch richtig kritisch. Ne? Bei den Männern ist es vielleicht nochmal anders, aber du bist auch immer viel vorsichtiger, weil sobald du halt irgendwie die Taille breiter wird durchs Laden, durch irgendwas im Volumen oder irgendwas bläht, die schauen ja vor allem auch auf die Taille. Und wenn da was nicht stimmt, ne?
Ja, dann ist durch. Ich habe am Wettkampftag habe ich meinen guten Freund und Trainerkollegen und erfolgreichsten Naturalathleten Deutschlands dann mit seinen Athleten getroffen, dem Mirko Burger, mit dem ich die Ehre hatte, auf der Bühne zweimal zu stehen. Ein ganz feiner Mensch, ganz tolle Persönlichkeit, war auch schon hier im Podcast. Bescheiden, bodenständig, unwahrscheinlich fachlich versiert. Hatte dann auch gesagt, Mensch, Olaf, du warst ja wirklich absolut prätat, in der Form habe ich dich noch nicht gesehen. Ich sage, ja, ich hatte erst Bedenken wegen des Ladens. Ich musste früher anfangen, ging nicht anders. Und er sagt dann auch nochmal zu mir, du, solange wie du dir nicht diesen ganzen fettigen Müll mit zu viel Salz dann dort reindrückst, da kann da überhaupt nichts passieren.
Und das habe ich dann wieder jetzt in der Herbstsaison auf die Athleten, die ein bisschen länger brauchten, auch runter. Waren auch ein Athleten, die Krümel war dabei, die brauchte nicht so früh zu laden. Die braucht das nicht, weil die auch sehr, sehr schnell in Form gekommen ist. Ja. Aber auch so runtergebrochen und früher mit dem Laden rein. Ja. Viel mehr entladen, viel tiefer runter und viel früher mit dem Laden rein. Und das Ergebnis hat einfach auch gezeigt, dass es richtig ist. Also da bedeutet es einfach auch für diese Form der individuellen Anpassung, die auch der Trainer dann sagt, und auch persönliches Empfinden vom Athleten spielt natürlich dort auch eine wichtige Rolle. Ja, also nicht kurz vorm Zusammenklappen sein, das ist nie gut. Dass man da auch immer aufgeschlossen sein sollte.
Ja, auf jeden Fall. Und was hältst du denn davon, wo du das schon mal so angesprochen hast? Weil ich muss ehrlich sagen, dass ich meine gesamte Vorbereitung, auch das Laden, das haben wir nur mit, also in Anführungsstrichen, sauberen, also keine Zusätze, keine verarbeiteten Lebensmittel gemacht. Mhm. Ich weiß aber von den Männern vor allem, dass sie sich vorher manchmal irgendwie eine Pizza und sowas, irgendwie so einen ganzen Kram, dann, dass sie sich da wirklich schon so ein bisschen vollstopfen, in Anführungsstrichen. Wie siehst du das? Also wir haben, bei mir war es so bis zum Ende eigentlich, war das halt einfach ganz, also Laden mit irgendwie Reis, Kartoffeln, dann als Eiweißquelle hatte ich halt meine Eier, was ich immer die ganze Zeit sozusagen gegessen habe, das haben wir genau beibehalten. Wir haben da nichts gemacht, auch den Salzhaushalt ganz vorsichtig sozusagen minimal nur quasi geändert. Was hältst du denn da von diesem unsauberen, in Anführungsstrichen, Laden?
Also es gibt sicherlich einige, bei Frauen würde ich es konsequent ablehnen wegen dieser Taillengeschichte. Ja, weil die kriegen das auch aufgrund ihres niedrigen Körpergewichts und der Gesamtmuskelmasse gar nicht unter. Ja, die sollten konsequent sauber laden, konsequent. Und ausgenommen jetzt ein paar Süßigkeiten am Wettkampftag, das ist was anderes. Bei dem einen oder anderen Mann wird das, was du ansprichst, funktionieren, Yasemin, aber auch abhängig, ob er chemische Unterstützung hat oder nicht. Ich persönlich kenne zum Beispiel im Natural-Bereich niemanden, der dreckig lädt. Kenne ich niemanden. Wenn jetzt einer hört, der kann sich dann gerne bei mir melden und dann sprechen wir darüber. Einfach auch deshalb, weil der Körper aufgrund der Tatsache, dass auch sehr natürlich entwässert und vorher aufgewässert wird, der dann mit diesem Natriumchlorid in der Menge, die zum Beispiel eine Pizza hat oder so, überhaupt nicht klarkommt. Das Maximale, was ich kenne, am Vorabend von einem Wettkampf, habe ich einen Athleten gesehen, der Steak und Ofenkartoffel gegessen hat. Das war so das Maximale. Das ist auch für mich noch erklärbar. Und das Ding mit der Pizza, da weißt du nie ganz genau, was der Körper macht damit. Das kann so oder so ausgehen. Und wer zum Beispiel merkt, dass er Fett braucht, und auch das gehört bei mir unbedingt mit dazu, viele arbeiten gar nicht mit Fett, aber bei mir kriegen die Athleten an jedem Ladetag abends, gibt es nochmal eine Avocado, ja, und sind sehr gut damit gefahren. Und gerade auch die Frauen sind sehr gut damit gefahren. A, weil sie wesentlich satter waren, B, wird die Aufnahme der Kohlenhydrate und Umwandlung in Glykogen nochmal verzögert, was man gut brauchen kann, ja, schön langsam verdaut. Das kommt schön langsam an und wird nicht mit riesen Gewalt reingepresst und somit nochmal Wasser gezogen. Und da habe ich auch zum Beispiel eben auch mit Fett, aber dann sehr gesundes Fett, gute Erfahrungen gemacht. Unterschiedlich. Ich würde es persönlich, würde ich es tatsächlich nicht probieren, das mit einer Pizza zu machen. Ja, Semin, da wäre mir das Risiko zu groß.
Ja, ich glaube, das wäre mir auch viel zu riskant. Ne? Also man überlegt, wie viele Wochen man das macht. Man muss einfach jeder Schritt sitzen eigentlich am Ende. Es ist so schade sonst.
Ja. Ja, und stell dir im Umkehrschluss auch Folgendes vor. Du hast gegessen, die ganze Zeit super clean, dein Körper kennt das nicht mehr, und dann kommt er mit so einer Menge an Fett wie einer Pizza überhaupt nicht zurecht.
Ja, ich weiß ja, was passiert ist nach der Show mit mir. Also ich hatte ja Schmerzen, Bauchschmerzen bis zum Gehtnichtmehr, weil wenn man halt keine Kekse isst, 16 Wochen lang, und kein Gluten und so weiter und so fort, und dann diese Sachen, also da habe ich auch was draus gelernt. Ich habe also so viel gelernt, also es ist eigentlich ganz schön, das erste Mal diese Erfahrung gemacht zu haben. Da kann ich so viel mitnehmen für die nächste Vorbereitung, für den nächsten Wettkampf, für das nächste Mal Post-Show in Anführungsstrichen. Ne? Also das sind unfassbar viele Lektionen, die man so gelernt hat. Man hört das immer wieder von allen, aber die Erfahrung einmal selbst zu machen, ist, glaube ich, einfach unschätzbar.
Das stimmt.
Unersetzbar, ja. Definitiv. Ja.
Ja, deine Trainer bereiten dich ja schon vor. Auch auf die nächste Runde. Man kann ja bei Instagram ganz wunderbar sehen. MyFitLifeDiary ist dein Instagram-Name. Und kann man ganz wunderbar sehen, in was für einer ausgezeichneten Off-Season-Verfassung du dich befindest. Das würden sich manche wünschen, in Wettkampfform zu sein. Und ja, toll, da kann man schon erahnen, was in der Zukunft so alles kommen wird. Wichtiges Thema, was ich auch sehr gerne ansprechen wollte, und ich auch weiß, dass es für dich ein Bedürfnis ist, Integration Wettkampf-Bodybuilding in den Alltag bei dir als Medizinerin.
Oh ja, total als gerne, Mutter, dass wir darüber sprechen.
Auch als genau. Partnerin. Ja. Also einfach auch ein Feld, was ich denke, worüber man mal sprechen muss, weil jeder Leistungssport erfordert natürlich Disziplin, aber hier nochmal insbesondere, wie kriegst du es unter einen Hut?
Ja, also das ist definitiv was mein Alltag sehr strukturiert ist, Bodybuilding. Also ich habe halt zum Beispiel nach Ernährungsplan und weiß genau, was ich wann essen soll. Das ist einmal, das hilft mir sehr mit der Struktur und dann auch das Nächste. Dadurch, ich arbeite ja Vollzeit und teilweise im Schichtdienst. Also zum Beispiel heute Abend habe ich auch wieder einen Nachtdienst. Und ich plane meine Trainings immer so, dass ich sie machen kann. Also bei mir stellt sich zum Beispiel nie die Frage, habe ich Lust zu trainieren, sondern kann ich trainieren. Also es ist seit dem ganzen Jahr eigentlich und vor allem auch seit der Vorbereitung immer so, man muss schauen, wie schafft man es. Man muss seinen Alltag sehr strukturiert planen. Und ich hatte zum Beispiel sehr viel Cardio gehabt, also am Ende über anderthalb Stunden, 1:45. Und es war so, dass ich halt immer morgens 5 Uhr aufgestanden bin, mein Cardio gemacht habe, den ersten Teil. Dann je nachdem mein Training, entweder vor der Arbeit, je nachdem, ob ich dann ich habe einen kleinen Sohn, also ich bin halt auch Mama, ob ich da Kinderbetreuung habe oder nicht zu dem Zeitpunkt und dann abends halt nochmal Cardio. Und auch die Schritte, dass man da versucht hat, in der Mittagspause zum Beispiel, man muss einfach so kleine Tricks finden für sich, wie es funktionieren kann. Also anstelle eine halbe Stunde in der Kantine zu sitzen, bin ich spazieren gegangen zum Beispiel, habe so meine Schritte gesammelt und man muss es einfach wollen und dann kann man auf jeden Fall einen Weg finden. Aber es ist ein Organisationsproblem manchmal, aber wenn man sich das, man muss sich das, glaube ich, einmal ein bisschen aufschreiben und dann gucken, mein Tag hat so und so viele Stunden, wir haben alle dieselbe Zeit, wie kann ich es möglich machen? Ne? Und man muss einfach auch sehr effizient sein. Meine Trainingstage mache ich zum Beispiel vor allem dann so, also das ist ja auch noch so eins der Sachen, die dazugekommen sind. Also in der Vorbereitung war das so, dass ich mich dann getrennt habe von meinem Mann und dann sind erstmal diese ganzen Nachtstrainingstage, die ich eigentlich immer hatte, also ich habe immer abends trainiert, wenn mein Sohn im Bett war, also ab 9 Uhr tatsächlich, sind dann erstmal alle runtergefallen. Ne? Da musste man sich umstrukturieren, das war auch einer der Gründe, weswegen ich gedacht habe, ich werde das nicht machen können, weil ich nicht genug Trainingsmöglichkeit habe. Aber das kann man sozusagen auch mit Hilfe nur einmal von der Familie und dann auch quasi, ne, man wechselt sich ja dann auch ab mit der Kinderbetreuung, dass man das einfach so plant. Und was mir auch sehr wichtig ist und wo ich glaube, wo die meisten dran scheitern, ist einfach das Essen. Ne? Und da muss man effiziente Wege finden. Das ist zum Beispiel so, dass ich alle meine Proteinquellen, also ich esse zum Beispiel Hühnchen vor allem und auch Rindfleisch, mageres Rindfleisch, ich koche das für 2 Wochen ungefähr vor, also Riesenportion, und friere das alles ein. Und dann ist der einzige Schritt morgens den Reiskocher. Wenn man Reis gut verträgt, ein Reiskocher ist wirklich viel wert, macht man den Reiskocher an, dann holt man sein gefrorenes Fleisch raus, das taut dann auch in der Tupperdose auf und dann als Gemüsequelle, man braucht Gemüse, hat man jetzt immer Zeit, das alles zu schnibbeln und vorzubereiten? Vielleicht nicht, aber es gibt halt die Möglichkeit, einfach blanchiertes, gefrorenes Gemüse zu kaufen, das einfach dazu. Und so hat man schon ziemlich einfach gut seinen Alltag strukturiert und schafft es mit dem Essen. Und ich glaube, dass das ist auch so ein bisschen eine eigene Wertschätzung für sich selbst ist, wenn man sich Zeit nimmt für das, was einen vielleicht auch irgendwie glücklich macht. Und das ist einfach, Sport ist so unterschätzt, das ist so ein gutes, finde ich, Antidepressivum. Es ist so viel wert und es muss jetzt auch gar nicht um die Wettkampfvorbereitung gehen, sondern auch als Mama im Alltag, wenn man es schafft, einfach so ein paar Stunden in der Woche für sich einfach freizuschaufeln und genau. Und dann noch eine andere Möglichkeit, so ein Gym mit Kinderbetreuung. Das hatte ich halt auch gehabt sozusagen und da muss man ein bisschen schauen in der Nähe. Es gibt meistens Studios, die das anbieten und dann vor allem am Wochenende ist es durchaus möglich, ne, dass man das irgendwie so hinbekommt. Genau, das ist, und es erleichtert natürlich auch einiges. Ne? Dadurch, dass ich halt so wenig Zeit habe, habe ich halt auch nie die Möglichkeit, überhaupt zu überlegen, ob ich das machen will. Weil diese Option fällt weg. Ne? Es ist einfach so, ich bin immer dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt ins Studio zu gehen. Und ich hätte, und ne, das kann man sich auch vielleicht mal vor Augen führen, wenn man die Möglichkeit hat, man hat unendlich viel Zeit, ne? Man hat jetzt vielleicht kein Kind und man arbeitet bis 5 und dann hat man eigentlich den Rest des Tages, was man für ein Privileg hat eigentlich und wie wenig Leute das haben, einfach ganz frei über seine Zeit zu verfügen. Ich finde, das sollte sich jeder nochmal so ein bisschen auch bewusst werden. Ja.
Ja. Ja, du sprichst eben auch das Thema an, Struktur, und im Grunde genommen zeichnet alle Wettkampfathletinnen und Athleten ein und dieselbe Sache aus. Wenn ich dich frage, wie kriegst du das alles unter einen Hut, wäre, das war jetzt gut, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal gehört haben, wie es bei dir ist, aber es wäre auch ein und dieselbe, die identische Antwort von allen anderen richtig gewesen. Und die ist, ich habe es einfach gemacht.
Ja.
Ja, das ist das, was, glaube ich, den Wettkampfathleten, die Wettkampfathletin unterscheidet von denen, die gerne wollen. Machen ist wie wollen, nur krasser. Und
man muss einfach einen Weg finden, keine Ausrede, einfach einen Weg finden. Ja.
Einfach durchziehen.
Einfach
und
machen,
ich könnte und ich wollte und... Ich sage immer so, mit den ganzen Absichtsbekundungen, die ich da auch aus dem Bereich schon gehört habe, auch aus meiner Tätigkeit im Personal Training, und das sage ich den Leuten das auch. Ja, mach. Ja, nicht sagen, mach einfach. Ich sage, ich bin immer am meisten dann überrascht und gespannt, wenn jemand wirklich tut und selber sieht, was eigentlich möglich ist, wenn er konstant arbeitet. Aber dazu gehört eben, sich an einen Plan zu halten, ja. Und das ist der von der Ernährung, wie du es gerade gesagt hast, das ist der vom Training und das ist der eigene persönliche Masterplan. Ja,
genau.
Meinen persönlichen Masterplan, den muss nicht jeder kennen. Ja, das ist so einer, den nur ich kenne in der Regel, oder du eben in deinem Fall, Yasemin. Und dein persönlicher Masterplan sieht eben diese Dinge genau vor. Den kann man nicht kopieren, muss man auch nicht, aber sagt eben eins aus, und das ist, dass man es durchzieht. So schaut's aus. Und
man muss auch, man darf auch nicht zu viel in die Zukunft denken. Man muss den Tag gewinnen.
Das so ist es.
Auch der nächste Punkt. Ja. Man muss seinen Tag gewinnen, man muss seine kleinen Boxen einfach da abarbeiten. Wasser, Ernährung, Training, Cardio. Und dann fühlt man sich, also jeden Tag hat man dann so man hat sein Ziel erreicht und man soll sich wirklich auch nur auf den Tag konzentrieren, auch in der Vorbereitung. Nicht an, was weiß ich, wie viele Wochen denken, nicht in den Spiegel gucken und sagen, hier ist noch da und da müsste noch unten, sondern einfach den Plan durchziehen. Wie so ein kleiner Soldat. Einfach durchmarschieren. Und jeden Tag, und auch wenn es mal schief läuft, mal irgendwas in die Hose geht, man was nicht hinkriegt, nicht dran aufhängen lassen, sich nicht selbst fertig machen. Das ist so schlecht für die mentale Gesundheit. Einfach sagen, gut, nächste Box wird jetzt trotzdem, ich mache mein Kreuzchen trotzdem dran, nächstes Ziel weiter erreicht. Es geht einfach weiter. Jetzt mal irgendwie einen Keks gegessen, ja gut, dann nächste Mahlzeit wird trotzdem jetzt eingehalten. Und nicht stoppen, einfach weiterlaufen und immer nach vorne gucken.
Das ist so, sich in dem Moment auch mal mit einem bestimmten Bewusstsein etwas gönnen. Und was ich eben auch sehr wichtig finde, und du hast das ganz toll gerade gesagt, ich denke gar nicht jetzt 5, 6, 10 Tage da weiter. Ja, klar habe ich einen Masterplan oder eine grundsätzliche Planung für die Arbeit mit meinen Terminen, mit Podcasts, mit allem anderen. Aber was mich jetzt persönlich angeht, Training in der Vorbereitung und Ernährung, da will ich den Tag schaffen. Da denke ich auch nicht morgens drüber nach, wie hart der Tag wird. Ich mache einfach. Ja, der geht schon vorbei.
Ja. Ja.
Da, wo ich herkomme, da gibt es so einen Spruch, der lautet, morgen wird es auch wieder helle. Ja, und
ja, also genau.
das ist eben auch etwas, was man dabei sehen muss. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich eben auch gerade bei, ich darf das ja sagen, mit 53, bei sehr, sehr vielen jungen Menschen, mit denen ich auch im Wettkampftraining und auch im normalen Personal Training zu tun habe, wie die an ihren Aufgaben wachsen, das ist phänomenal.
Total.
Die wachsen richtig daran, die wachsen richtig rein. Sie übernehmen für bestimmte Dinge plötzlich Verantwortung. Gut, wer sich so wie du durch ein Medizinstudium gekämpft hat, der muss das nicht erst im Wettkampf-Bodybuilding lernen. Das ist mir auch klar.
Das Bodybuilding, das hat mir so viel gebracht. Du hast so recht, ja.
Ja. Und für viele ist das ganz oft auch einfach ein Anker, ja. Und ich sage immer, auch zu meinen, in Anführungszeichen, normalen Personal-Trainingskunden, die ich genauso mag, sage ich immer, Sport und gesunde Ernährung sollte überhaupt nicht des Nachdenkens wert sein, sondern ein integrativer Bestandteil des Lebens. Und lieber konstant wenig als die ganzen guten Vorsätze, wie wir sie jetzt auch bald wieder hören werden, wenn das Jahr zu Ende geht, ich gehe jetzt 4-mal in der Woche, ich gehe jetzt 5-mal in der Woche, ich habe jetzt Urlaub, jetzt ziehe ich voll durch. Ich sage dann auch immer, das ist schön, das hört sich für mich gut an, aber was denkst du, wie lange wirst du es durchhalten? Und was glaubst du, werden dir 2 Wochen in dem Zusammenhang bringen? Warum nicht 2-mal pro Woche und nimm dir das konstant für 3 Monate vor? Warum nicht 2 Kilo im Monat abnehmen? Warum nicht 20 Minuten Cardio anstatt sich vorzunehmen, jeden Tag 1 Stunde? Ja, das sind so die Kleinigkeiten, ja, die ich da immer sage. Und es ist sehr viel wichtiger, loszugehen. Und dann werde ich auch einfach mein Ziel erreichen. Ja.
Ja. Und das ist auch einfach so, es macht unfassbar viel aus, dass man einen Anker hat im Bodybuilding. Ne? Ich muss auch sagen, in der Wettkampfvorbereitung auch diese Trennung, ich glaube, wenn ich meine Vorbereitung nicht gehabt hätte, da hätte es mir viel schlechter gegangen. Ne? Ich habe einfach eine Struktur gehabt, einen Anker, man wächst an seinen Aufgaben. Und was ich halt auch, ich glaube, von außen sieht es immer so aus, als wäre Bodybuilding ein oberflächlicher Sport. Ist es aber nicht. Ne? Es ist die ultimative, das ultimative Wissen, dass man alles schaffen kann, was man sich in den Kopf setzt. Also das habe ich halt gemerkt und das ist für mich so viel wert, das gibt so viel innere Stärke und es geht nicht um die Muskeln und um das Make-up und da glitzernd auf der Bühne zu stehen und irgendwie eine Show abzuziehen, sondern es geht eigentlich darum, was erreiche ich mental und was schaffe ich mit meiner mentalen Stärke körperlich. Das finde ich so die Essenz und die hat unfassbar viel für mich, unfassbar viel, ja, mir Stärke gegeben, Selbstvertrauen und auch das Wissen, ich kann das alles schaffen, es wird alles. Ne? Man darf sich, wie gesagt, nur wie du genau gesagt hast, nur nicht so sehr verkopfen, sondern einfach losgehen.
Ja, und ich nehme das mal mit einem Spruch von einer Athletin von mir, die jetzt auch demnächst 50 wird und ihre letzte Saison da machen möchte, Sandra. Sandra Wechsel, die hat mal gesagt, wer das nur wegen der Bühne macht und ein paar schönen Fotos, der hat das nicht richtig verstanden. Und das ist so simpel wie richtig. Und ich glaube das auch. Und definitiv. Wenn man ein Klischee bemühen darf, und das wird ja ganz oft bemüht, der Weg ist das Ziel, ja, dann stimmt das hier wirklich. Dann stimmt das hier wirklich.
Ja, das ist so. Das ist der Prozess und den und das ist einfach das Schöne daran. Sonst kann man das auch gar nicht durchhalten. Ne? Das ist einfach der Prozess und dieses Wachsen innerlich, äußerlich, diese Veränderung und dieses Durchhalten, das bringt einem so viel im Beruf, das bringt einem so viel im Leben und das ist einfach genau das. Es geht nicht um diesen einen Showtag, das ist so die eine, das ist ein wunderschön, aber es ist nicht das, worum es da beim Bodybuilding tatsächlich geht. Ne?
Ja. Ja, und ich sag mal, sag ich auch mit einem lachenden Auge noch dazu, die zwanghaften Nebenerscheinungen, die nehmen wir dann gerne in Kauf. Ne?
Definitiv.
Also seine Neurosen.
Ja, du sagst ja immer, du sagst ja auch immer, wir haben alle eine kleine Macke, da hast du sicher recht. Ne?
Also, ja, das ist ja diese Geschichte mit dem Webfehler. Ich habe das mal in einem Podcast gesagt. Ne? Ich habe Klientin von mir, die Hanne, die beschäftigt sich auch sehr, sehr viel so mit dem mentalen Bereich und die ist auch Medizinerin und die hatte mir dann, weil die sich unwahrscheinlich für das interessiert, was ich mache, Hanne ist keine Wettkampfsportlerin, aber ein Prototyp, ein Beispiel dafür, die alle Meinungen widerlegt, wie zum Beispiel Schwangere trainieren sollen. Ja, die hat also im 8. Monat noch Kreuzheben und Kniebeugen gemacht.
Finde ich richtig cool und es ist auch. Ja, ich kann nicht voll dahinter stehen. Ja. Das ist auch ein Problem. Ich hab nichts gemacht in der Schwangerschaft, weil alle gesagt haben, man darf nur irgendwie Schwangerschaftsschwimmen machen. Ja gut, 23 Kilo zugenommen, ne? Das wäre mir jetzt nie nochmal passiert, ne?
Macht ihr genau nicht. Die hat durchtrainiert, die hat 9 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Kind ist kerngesund und ein ordentlicher Brocken geworden. Alles in Ordnung. Ja. Und die hat mich mal auf eine Sache aufmerksam gemacht, woher diese Neigung so bei extremen Sportlern. Ich will das Wort extrem aber nicht überstrapazieren, weil sonst nimmt man das für jede Kleinigkeit dann in Anspruch. Wir nehmen es nur mal in dem Zusammenhang, um es zu verstehen, extreme Situationen, ja. Und unter anderem gibt es eben beispielsweise diese Geschichte mit dem Parasailing, dann gibt es die Gleitschirmflieger, dann gibt es die Drachenflieger, dann gibt es die Bergsteiger, Freeclimber, dann diese Leute, die da von Felsen ins Wasser springen, 680 Meter tief. Und was ist bei denen anders als bei anderen? Da hat man dort, vielleicht ganz interessant von Feldstudie für dich, weil ich weiß, dass du ja auch in dem Bereich da arbeitest, hat man herausgefunden, dass die kein Angstgen sozusagen haben, dass die diese Schranke nicht haben. Die haben keine Todesangst.
Ja.
Und bei einigen anderen, die zum Beispiel in der Lage sind, jetzt, sagen wir es mal, so hart am Limit mit dem Sport und mit wenig Kalorien zu fahren, die haben diesen anderen Webfehler. Die sind in der Lage, das drumherum zu ignorieren. Das ist auch etwas. Und ich glaube, das ist eben das, wo man jetzt sagt, so ein bisschen eine Macke musst halt haben, wenn du das brauchst. Na? Und wenn du das haben willst. Und da würde ich jetzt sagen, wie Sven Regner sagt, in dem Garten der Neurosen möchte ich gerne Landschaftsgärtner sein. Das ist völlig.
Ja, unbedingt.
Ja, das ist,
ich
das
mich
ist
auch völlig sehr wohl.
Ja, ich auch. Das passt dann auch. Ja.
Das ist so. Nee, man muss einfach man kommt an einen Punkt in der Wettkampfvorbereitung und ich finde, dann wird man auch erst Athlet. Da er sagt alles, ich will jetzt nicht mehr. Wir wollen jetzt nicht mehr. Und dann muss man einfach sagen, nee, wir machen das jetzt aber. Und das ist der Punkt, wo man dann wächst. Ne? Und wo sich wirklich viel verändert, weil es ist einfach so, ne, der Körper hat mit seinem Körperfettanteil, mit allem, mit der Aktivität, hat er immer so einen Setpunkt, der will immer Balance haben, ne, also Homöostase, der möchte immer ausgeglichen sein. Und in der Wettkampfvorbereitung ist es einfach so, dass man ihn halt in ein Extrem schiebt und das will er halt nicht, ne, aber man muss dann über diesen Punkt drüber und man sieht dann auch, dass es geht und dass man es gut kann und es ist einfach so viel mentale Stärke dann in dem Moment. Und ich glaube, dass sicherlich alle Athleten das haben, ne? Weil jeder, egal wie viel man isst, das ist egal, jeder ist am Ende dann irgendwie schon auch mal ausgelaugt und es ist einfach ganz normal, das gehört dazu. Man muss einfach über diesen Punkt drüber, definitiv. Und ja, es ist spannend. Also ich würde gerne mal diese Leute einmal ins MRT mal legen und mal gucken. Ne? Also ich habe damals auch mal mit funktioneller Bildgebung gearbeitet und dann kann man auch genau gucken, ne, was gibt es da jetzt für Aktivierungen, in welchen Bereichen, was ist unterschiedlich. Das ist super spannend, definitiv. Und ich bin mir sicher, dass wir da alle eine kleine, wie das ist, einen Webfehler haben. Aber einen netten Webfehler. Also das,
ja, für uns ist er nett und andere können es ja, und andere können es nicht nachvollziehen. Das ist ja immer
nicht nachvollziehen,
wie das leidige Thema, ja, wie kannst du das essen oder wieso schmeckt dir das? Du wirst immer erleben, jemand, der sich so gesund in unserem Style ernährt, der wird viel weniger Probleme, jemanden dauernd zu fragen, hier wegen der Pizza oder wegen Kinderpingui oder. Ich finde es immer wieder cool, wie Leute mir dann auch erzählen, dass das nicht abwechslungsreich ist, was ich habe. Ne? Also ich meine, ich wechsle so zwischen 13 und 15 Lebensmitteln durch und andere haben 2 oder 3 und das ist nicht gerade sehr, sehr interessant. Also ich sag, da ist auch, was unseren Sport sowieso angeht, auch immer ganz viel Leben und Leben lassen dabei. Und nach einer Zeit wird man merken, in so einer Veränderung, ich mache das ja schon seit Jahren, da akzeptiert das Umfeld das auch vollkommen. Absolut.
Ja, also ich habe zum Beispiel gar nicht meine Vorbereitung gar nicht breit getreten. Also weder in meinem Bekanntenkreis noch sonst wem. Also das wusste eigentlich niemand. Ich habe das halt für mich gemacht. Und also ich glaube, eine Woche vor der Vorbereitung habe ich dann meinem Bruder Bescheid gesagt und meinen 2 besten Freundinnen, auch unter anderem dann die Patentante von meinem Sohn, die war dann halt habe ich dann eingeweiht, weil sie mir dann auch geholfen hat mit der Trainingsvorbereitung, dass sie dann immer auf ihn aufgepasst hat, wenn ich beim Training war. Und habe es wirklich niemandem gesagt und dann halt, ne, und dann irgendwie so, ja, eine Woche davor habe ich dann quasi meinem engsten Umkreis das erzählt und das hat dann natürlich auch nicht dazu geführt, dass ich immer viel erklären musste, ne? Das fände ich, glaube ich, mühsam. Ich glaube, das zieht auch Energie, wenn man den Leuten immer wieder irgendwie was erklären muss. Einfach machen, einfach sein Ding machen und gar nicht viel drüber reden, einfach durchziehen, muss man auch nicht viel erklären und genau, ich verstehe es auch nicht, wenn man sich unfassbar ungesund ernährt und sich nicht bewegt und nur auf der Couch sitzt, das kann ich halt auch nicht verstehen, aber das würde ich halt auch niemandem vorwerfen. Ne? Jeder soll das machen, was er macht und ja.
Was ihm auch letztendlich dann Spaß macht. Ne?
Also, total.
Wenn das für ihn so in Ordnung ist, ist das für mich auch. Und ich habe gerade beim letzten Wettkampf wussten es bei mir noch ein paar Leute. Mehr wussten es gar nicht.
Ja, das hattest du erzählt, fand ich auch spannend. Ja.
Aber ich wollte das wollte ich so wirklich für mich zelebrieren.
Total schön.
Oh.
Ja.
Und,
kann ich total gut nachvollziehen.
Das hat auch gut gepasst. Und ich hätte mir ein paar Zuschauer gewünscht, aber die waren halt nicht weiß, bei Covid, Long Covid, wie ich es jetzt mittlerweile insgesamt nenne, nicht als Erkrankung, sondern bei allem, wie es da war, gar nicht, gar nicht, gar nicht
schade,
möglich war.
Ja, aber so gut. Schade.
Da kommen auch ganz sicher wieder bessere Zeiten und wir machen es ja trotzdem oder gerade weil. Das kann man auch sehen. Wie ist denn deine Zukunftsplanung?
Ich habe alle Medaillen verdient. Genau, also ja. Ich bin jetzt im Aufbau und mal sehen. Also da muss halt, wie gesagt, vor allem an den Schultern noch Muskelmasse rauf. Da merke ich aber auch jetzt schon innerhalb der 2 Monate ungefähr im Aufbau, dass sich da schon was tut, definitiv. Auch an den Beinen. Die Beinrückseite wird stärker und der Gluteus, der muss auch deutlich wachsen. Also die FBB, NPC, die haben einen sehr starken Fokus auf diesen X-Shape sozusagen und Balance. Also da sind sicherlich noch ein paar Kilos an Muskeln, die da noch drauf müssen. Und ich brenne ja so sehr fürs Bodybuilding, von der Bühne runter, am nächsten Moment wollte ich schon wieder direkt drauf, am liebsten so gefühlt, ne? Also das war schon so, dass je früher, umso besser theoretisch, aber ich denke, dass es die Herbstsaison wird. Und wenn die endgültigen Termine raus sind, dann werde ich ein bisschen besser planen können. Aber die Show in Budapest, die war so schön und super organisiert. Da würde ich gerne, wenn sich das anbietet, wieder teilnehmen. Und genauso Polen-Warschau, da habe ich auch viel Gutes von gehört. Ich kann mir vorstellen, Frankreich, was noch in der Nähe ist, das sind auch dann nochmal, gibt es noch nicht nur die großen Pro-Qualifier, sondern auch die regionalen Shows. Da hätte ich auch mal wirklich Lust drauf. Also so ungefähr 3 Shows überlege ich schon. Mal sehen, wie sich das dann so entwickelt. Genau, also es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, dass ich vielleicht im Herbst dann schon auf der Bühne stehen könnte und dann fängt meistens im Sommer so die Vorbereitung an, das hatte ich jetzt letztes Jahr ja auch gehabt und 16 Wochen würde ich wahrscheinlich wieder anpeilen, das kam sehr gut aus, ich bin sehr aufgeregt, freue mich schon sehr, sehr und dann nochmal, das ist die zweite Version sozusagen, das war jetzt die erste Version, das erste Mal auf der Bühne und dann die zweite Version, die kommt jetzt.
Yasemin 2.0.
Ja, ja, quasi.
Und in dem Zusammenhang habe ich ja jetzt das große Vergnügen und Ehre, zugleich auch zu verkünden, dass du in deiner kommenden Wettkampfsaison Stronger Than You Podcast Athletin sein wirst. In der Zukunft wird es heißen, Yasemin Goretschi sponsert bei Stronger Than You Podcast. Und entschieden und auch natürlich in Rücksprache mit dir, dass wir dich bei deinen zukünftigen Wettkampfunternehmungen auch speziell an den Wettkampfwochenenden, darum geht es ja auch, unterstützen werden können. Ich kann mir kaum eine bessere Werbeträgerin auch vorstellen, weil du dich auch mit den Inhalten im Podcast und damit auch selber sehr, sehr stark identifizieren kannst. Das merke ich auch immer wieder. Und vor allen Dingen wollen wir dir damit auch die Möglichkeit natürlich geben, vielleicht, wenn du möchtest, natürlich auch ein paar mehr Wettkämpfe machen zu können. Denn jeder, der Wettkampf-Bodybuilding betreibt, speziell bei den Athletinnen, da wiegt das nochmal etwas schwerer. Es ist ein teurer Sport, bei dem keine Preisgelder zu erwarten sind. Selbst die Profis generieren da nicht sehr viel Preisgeld, schon gar keins, von dem sie leben können. Und hoffen wir, dass wir dich so unterstützen können, dass du deine persönlichen Ziele erreichst und du für dich noch weiter nach vorne kommst.
Ja, also lieber Olaf, ich bin da sehr, sehr glücklich und ich freue mich unfassbar und das ist definitiv durch das Sponsoring definitiv auch möglich, mehr Wettkämpfe zu machen, weil tatsächlich hatte ich, genau wie du es schon gesagt hast, eher nur einen geplant und ich freue mich unfassbar auf die Reise und es macht einfach so viel Spaß, dieser Sport ist so schön und und auch mit dem Podcast zusammen, wer weiß, was da noch kommt, ja. Bin immer wieder gespannt auf die neuen Folgen und ich höre ihn, also unabhängig von allem höre ich den so gern und das ist einfach so eine schöne Zusammenfassung von dieser ganzen Welt und dieser Leidenschaft, die wir ja auch alle gemeinsam teilen. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh auf das und freue mich aufs neue Jahr und auf die weitere Zusammenarbeit. Ja,
ja, ich freue mich darauf auch und vor allen Dingen dich dann auch in dieser Version, von der du da oder wir gesprochen haben, Yasemin 2.0, dich dann auch zu sehen. Gegebenenfalls, wenn sich eine gute Möglichkeit dabei bietet, werde ich mal einen Wettkampf begleiten. Aber was wir definitiv machen werden, wir werden über diese Wettkämpfe berichten, ja, wie du es da empfindest oder empfunden hast und unsere Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen, so mittelbar, unmittelbar an dem, was du da erlebst. Das ist ja auch nochmal ganz, ganz spannend, wenn man das so aus allererster Hand hört. Da kommt das mal ungespiegelt und ungefiltert, das finde ich auch immer gut, ja, viel emotionaler nochmal, und da freue ich mich schon richtig drauf, auch von dir da zu hören.
Total, ich hoffe, ich kann auch noch jemanden, den einen oder anderen dafür begeistern, für diesen schönen Sport, den wir machen, und ich liebe es einfach und es ist so schön, und ich nehme euch gerne alle mit, ja.
Ja. Ja, gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, dass du erstmalig, werden ja noch einige Folgen, Gast bei Stronger Than You warst. Die Folge werden wir dann schon 2022 haben, wenn wir die hören. Also schon mit dem perfekten Jahresausblick. Und ich wünsche dir erst einmal eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit mit deiner Familie, mit deinem Sohn. Ruhige Tage, besinnliche Tage. Und vor allen Dingen Gesundheit. Eine gute Vorbereitung. Guten Rutsch ins neue Jahr und ja, keep on pumping, sage ich dann.
Auf jeden Fall, wünsche ich euch auch. Tschüss.
Ja, euer Feedback ist wie immer gefragt. Auch sehr, sehr gerne Fragen direkt an Yasemin, MyFitLifeDiary über Instagram. Ihr könnt aber auch hier eure Fragen, Anmerkungen dalassen, konstruktive Kritik. Beim Punkt Olaf oder Stronger in You Podcast bei Instagram. Gerne auch personal-trainer@gmx.eu oder eben auch wieder WhatsApp 01737739230. Bleibt alle gesund. Ich bedanke mich, euer Olaf.